Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Man mag es kaum glauben. Der November hat angefangen mit, zumindest in Deutschland, herrlichem Wetter. Das ist zugegebenermaßen für die Tenniswelt ziemlich irrelevant, weil die sowieso jetzt alle indoor spielen und dort aber auch jetzt in den letzten Zügen sind. Und darüber möchte ich sprechen mit Tobi. Hallo Tobi.
Guten Morgen, muss man in dem Fall sagen. Guten Morgen, Henrike.
Moin.
Moin, ja. Das ist ja total meine Mundart. ja, genau, wir sagen immer, ich weiß gar nicht eigentlich, wie häufig wir seit Jahren ab, würde ich sagen, ab nach den US Open in den letzten Zügen sagen. Weil,
oft wahrscheinlich.
Ja, wirklich, ich glaube in jeder Folge ab nach den US Open. Und ja, jetzt so am Ende, also sprich kurz vor Ende des Turniers in Paris. Nächste Woche haben wir nochmal zwei höher dotierte Turniere bei den Herren in Metz und in Belgrad. Dann kommen noch die dann sind die WTA-Finals, dann kommen die ATP-Finals, dann kommt noch Davis Cup-Finale. Also irgendwie ist es ziemlich langer letzter Zug.
Ja, und irgendwie wird er auch immer länger gefühlt. Also,
es geht noch weiter, hast du mir vorhin gesagt, hinten dran mit irgendwelchen Showmatches, oder?
Ja gut, das Nordic Battle ist Ende November und
was ist
dann
das?
Das Nordic Battle soll zwischen Casper Ruud und Holger Rune entscheiden, wer von beiden der nordischere Nordmann ist, der größere Wikinger oder weiß der Geier was.
Okay.
Man kann sich dazu im Internet einen semi-guten Trailer angucken. Es
ja,
ist irgendwo ein Showmatch, mehr habe ich das auch nicht
verfolgt. Also es ist ein Showmatch und es gibt einen Trailer dazu, der sich anlehnt an diese 28 Millionen Dollar Produktion für den Six Kings Slam Cup in Saudi-Arabien von der Machart. Nur halt, das sieht so aus, wie wenn es ich gemacht hätte, oder?
Na, ich würde dir sagen, dass du wahrscheinlich es doch ein bisschen besser hingekriegt hast, mit ein bisschen mehr Liebe zum Detail. Ja, ich meine, das hat sich irgendwie bei Vikings was geklaut und dann irgendwie, keine Ahnung, irgend so eine Footage von so Wikinger-Schiffen, die da irgendwas angreifen, Lindisfarne wahrscheinlich, genommen, da zwei Flaggen jeweils drüber geknallt und dann die Gesichter von Casper Ruud und Holger Rune über irgend so eine Figur gelegt, nicht besonders gut. Dass ich schon kurz versucht war, mich zu fragen, ob die sich einfach einen Spaß erlaubt haben und gedacht haben, komm, jetzt veräppeln wir den ganzen Scheiß mal. Aber soweit ich weiß, meinen die das schon ernst, dass es diese Battle gibt. Insofern, ja, I don't know. Also wer ein bisschen sich amüsieren will, kann sich das ja mal angucken. Ist auch irgendwie, glaube ich, nur 30 Sekunden lang oder so. Oder
ja, es lässt sich aushalten.
Also es ist nicht so wie beim Six Kings Slam, dass man da fünf Minuten seines Lebens investieren muss. Also.
Nun gut, nun muss man ja fairerweise sagen, also nichts gegen Showkämpfe, Show-Events, Exhibition-Match, wie auch immer man das nennen möchte. Und es ist natürlich mit Blick auf, sagen wir jetzt mal Skandinavien, auf die Länder da oben schon, finde ich jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ist es natürlich berechtigt. Ich meine, die haben jetzt zwei Spieler, insbesondere sagen wir mal die Norweger auf die Dänen trifft es auch zu, also zwei Spieler, die ja in der Top-Etage des Herrentennis mitmischen. Da waren ja beide Länder, sowohl Norwegen als auch Dänemark, in der Vergangenheit jetzt nicht besonders verwöhnt mit. Also insofern hat sicherlich seine Berechtigung, überhaupt Skandinavien, wenn man überlegt, wie dominant früher die Schweden im Welttennis waren. Und man tut sich einfach seit Jahren nichts mehr. Insofern, es sei ihnen gegönnt. Ja, und dann kann man das sicherlich so zum Saisonausklang dann auch mal abfeiern mit den beiden. Das finde ich gar nicht so schlecht. Holger Rune spielt damit, der hat ja diese Woche in Paris ein bisschen wieder, kann man sagen, zu alter Form zurückgefunden, oder?
Ja, aber das lief ja jetzt so die letzten Wochen, würde ich sagen, ging das so stetig wieder bergauf. Das auf jeden Fall. Er ist ja auch zu seinem, glaube ich, früheren Trainer zurückgekehrt.
Jetzt
Natürlich weiß gar nicht,
verwirr
wie,
mich nicht.
keine Ahnung, wie der Mensch heißt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Ich habe das nur mitbekommen, weil ich das bisschen was vom Rune-Zverev-Match gesehen hatte.
Ja.
Und ja, da bewegt er sich jetzt wieder in alte Gefilde zurück. Insofern alles gut.
Aber was meinst du, was macht das mit einem Spieler so ein? Also vielleicht muss man es nochmal einordnen, jetzt sicherlich nicht ganz akkurat von den Zahlen und Zeiträumen her, aber mein Gefühl sagt mir, dass Holger Rune in den letzten 24 Monaten, ohne jetzt zu übertreiben, 3 bis 4 Mal einen Trainer gewechselt hat. Ja, da gab es unterschiedliche Konstellationen, auch unglückliche Konstellationen. Wir erinnern uns daran, dass ganz kurze Zeit Boris Becker für ihn verantwortlich war, bis dann beide Seiten gemerkt haben, dass Boris ja nur sehr limitiert reisen kann aufgrund seines aktuellen Vorstrafenregisters. Dann war Muratoglu am Start, dann doch wieder nicht, dann wieder. Dann gab es ein kurzes Intermezzo. Wir sprachen neulich darüber nach den US Open, so eine Trainingspartnerschaft mit Benny Ibrahim Sadeh für 4, 5 Wochen und. Also alles berechtigt, aber was ist dein, oder eben nicht, was ist dein Blick darauf, dass ein Spieler den Trainer wechselt wie andere Leute die Unterhose? Ja?
Naja, ich hoffe, dass Holger Rune seine Unterwäsche häufiger wechselt als 4 Mal in 2 Jahren.
Zweiern, okay,
Das wäre
ja.
schon. Ich weiß aber, was du meinst. Keine Ahnung. Also ich meine, das ist letzten Endes auch irgendwie eine Typfrage und glaube ich, was du dir von einem Trainer erhoffst. Also ich würde natürlich schon mal rein technisch betrachtet sagen, es macht Sinn, einen Trainer, eine Trainerin für eine gewisse Zeit erstmal zu halten, weil sowas ja selten mit einem Fingerschnippen erledigt ist. Also normalerweise haben die ja eine Vorstellung, was man machen könnte, dann musst du darauf hin trainieren, dann hast du natürlich noch deinen normalen Touralltag, und das dann zu integrieren, also einerseits es irgendwie aufzubauen und dann gleichzeitig irgendwie zu integrieren, das wird auch nicht immer klappen. Na, da verlierst du mal ein Match und dann sollte man das halt natürlich eine gewisse Weile halten. Aber wie sehr dann da am Ende die Halbwertszeit ist, muss man mal schauen. Also, ne, kann natürlich sein, dass du sagst, okay, wenn das nach 6 Monaten bei mir nicht den Erfolg bringt, den ich mir erhofft habe, dann will ich lieber auf ein anderes Pferd setzen, von dem ich glaube, dass es mich eher ins Ziel bringt. Ich weiß es nicht. Nun ist Holger Rune natürlich ein spezieller Charakter, und hat auch eine starke Bindung zu seiner Mutter, was immer wieder kolportiert wird, dass auch die da so ein bisschen mit rumfummelt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Dazu bin ich in dem Game nicht genug drin. Aber egal, ob jetzt Mutter oder Vater, wir haben ja durchaus öfter erlebt, dass starke Familienbande nicht unbedingt immer vorteilhaft für einen Trainer-trainierter Beziehung sind. Ist ja bei Emma Raducanu ähnlich. Stefanos Tsitsipas war damals bei Caroline Wozniacki teilweise auch nicht anders. Kann man bei Zverev vielleicht auch sagen, wobei Zverev es trotzdem immer geschafft hat, sehr gut mit seinen externen Trainern, glaube ich, zu arbeiten. Trotz allem nimmt man jetzt mal Ferrero aus. Dann ja, muss man mal schauen, wie das läuft. Also ich finde es ein bisschen unstet, aber es ist halt eine Herangehensweise zu sagen, was soll ich meine Zeit mit etwas verschwenden, von dem ich nicht glaube, dass es mich dahin bringt, wo es mich hinbringt. Also das ist
Ja.
wahrscheinlich so ein Abwägen.
Ja, wobei gerade das Letzte, was du sagtest, ja vielleicht meines Erachtens die Krux ist an seinem Spiel, also dieses Unstete. Und habe ich für mich eigentlich ein Ziel definiert? Außer zu sagen, ich möchte die Nummer 1 werden, aber die Nummer 1 ist kein. Naja, doch, es kann ein Ziel sein. Die Nummer 1 ist, oder ein Grand Slam zu gewinnen, ist das Ergebnis. Ja, das ergibt sich aus dem, was ich tue, was ich tue auf dem Platz. Aber das, was ich da tue, das ist so unstet und irgendwie noch nicht so ganz greifbar. Und da habe ich mich gefragt, ob das zusammenhängt damit, dass ich ständig den Trainer wechsle. Kann so eine Spielidee eigentlich reifen, wenn ich alle 3 bis 6 Monate signifikant was verändere? Und ich sage es auch deswegen, weil mir ist ein etwas längeres, aber wie ich finde, sehr treffendes Zitat von Jim Courier über ihn über den Weg gelaufen, nachdem er dann das Halbfinale gegen Zverev verloren hat. Und Jim Courier, immerhin wirklich ein inzwischen hoch anerkannter TV-Kommentator in Sachen um Tennis, der sagt, ich für meinen Teil habe überhaupt keine Vorstellung davon, was er da draußen eigentlich versucht zu machen. Ja. Scheint alles irgendwie nur instinktiv zu passieren. Es ist irgendwie wie eine riesengroße Jazz-Improvisation. Keine Melodie, kein Rhythmus. Das sind großartige Dinge, die teilweise passieren, aber es ist alles irgendwie nur rausgepustet und scheint überhaupt kein Rezept für einen langfristigen Erfolg zu geben. Aus seiner Sicht ist es nach wie vor ein sehr, sehr unreifes Spiel, was er da zeigt. Wenn er mit den Großen wirklich dauerhaft mithalten will, dann hat er irgendwas zu finden und zu identifizieren, auf das er sich besser verlassen kann, als einfach nur Farbe gegen eine Wand zu schmeißen, ja, und zu gucken, wie es dann ausschaut. Er braucht irgendwie eine Sense of Order, ja, und das hat er soweit noch nicht. Und das fand ich sehr, sehr treffend, ja, auf Runes Spiel. Das stimmt, das kann ja sehr begeisternd sein. In Verbindung mit seiner Persönlichkeit. Er ist ja eine Type, egal ob man ihn mag oder nicht mag. Aber was das eigentliche Tennis angeht, ist es komplett inkonsistent. Und meine These wäre, man, jetzt definiert es doch mal für dich, such dir dafür den richtigen Trainer. Wäre das dann, kommen wir gleich dazu, Ivan Nisevic gewesen, der war ja verfügbar beispielsweise, oder irgendein anderer Trainer, aber dann bleib doch mal dabei. Und das verstehe ich nicht bei Holger Rune.
Ja, ich glaube, bei Holger Rune kommen 2 Dinge zusammen. Einerseits seine spielerische Unfertigkeit. Er ist ja noch sehr jung, ne? Aber das ist auch eine ganz normale Facette vom Tennis sein, dass du, ich sag mal, auch weit in die 20er rein noch sehr viel schraubst an deinem Können. Bevor du dann da wirklich so ein Ende der Fahnenstange erreichst. Also wir sehen das ja auch bei Alexander Zverev, von dem ich diese Woche in Paris relativ begeistert bin. Also der wirklich doch gefühlt, ob sich das jetzt verstetigt, weiß ich nicht, doch noch mal eine gewisse, irgendwie doch noch mal eine gewisse Entschiedenheit draufgepackt hat. Aber vielleicht freut er sich auch einfach auf den Urlaub, wer weiß das schon. Das heißt, du bist dann mit Anfang 20, glaube Rune ist 22 oder so.
21.
Ist da der Weg noch weit? Also da hast du noch einige Jahre, wo du echt noch schrauben kannst und auch schrauben musst. Und dann kommt bei ihm natürlich diese ganze emotionale Komponente dazu. Dieses, charakterlich, und ich will jetzt nicht sagen, dass er ein schlechter Charakter ist, aber er wirkt halt so emotional auch noch ein bisschen unreif. Und da knallen natürlich 2 Dinge aufeinander, die sich jetzt gegenseitig potenzieren, weil er soll ja ein Charakter sein und auch bleiben, aber du kannst das auch sein und trotzdem auf deine Entwicklung, auf den Erfolg und auf das Match konzentriert bleiben. Und da gebe ich Jim Courier schon recht. Also du weißt halt nie, was Holger Rune da tut, was er sich denkt. Das hat er ja diese Woche in Paris auch gesagt, ne, dass er da versucht hat, sich emotional auch ein bisschen einzufangen. Aber das ist natürlich ein sehr gefährlicher Zustand, wenn das nur läuft, wenn du emotional versuchst, dich selber unter Kontrolle zu halten. Und ich glaube, das ist dann schon eine schwierige Mischung für das heutige Tennisgeschäft, wo die anderen halt auch ihre Hausaufgaben machen und wo reines Talent eben nicht reicht, wo du wirklich sehr, sehr viel klare Arbeit reinlegen musst, was sowohl körperlich als auch geistig, als auch Turnierplanung und all diesen Kram angeht, um das beste Spiel auf die Platte zu bekommen. Und das ist dann natürlich schwierig, besonders wenn alle anderen um dich herum sich weiterentwickeln und dann eben dieser Überraschungsfaktor eben nicht mehr reicht, besonders dann, wenn er auch nicht in der Qualität kommt, in der er kommen muss. Ne? Es ist schon schlecht, dich davon abhängig zu machen, dass du irgendwie ein flashy Spiel hast, weil das wird nicht immer da sein.
Ja, und eben nicht immer reichen, selbst wenn es da ist. Es kommen halt andere
Ja.
Komponenten noch mit dazu. Und flashy allein, das Wort trifft es eigentlich insofern auch ganz gut, weil es ist eben wie so Blitze, ja? Wenn du die
Ja.
am Himmel beobachtest, oh, guck mal, boah, was ein Blitz, ja, aber ist eben auch schnell wieder vorbei und dann ist wieder dunkel.
Ja. Naja, schauen wir mal. Er ist
Naja,
ja auch erst nur 21, also.
gut, könnte sagen, Alcaraz ist auch nur 21.
Das stimmt, das könnte man sagen.
Aber ist halt wiederum ein anderer Ausnahmespieler, ist immer schwierig, dann das so 1:1 miteinander zu vergleichen. Also ich glaube, eine erfahrene, reife Trainerpersönlichkeit, sowas, sei es ein Ivanisevic, sei es ein Boris Becker,
Meinst du jetzt wie bei Justin Engel?
Justin Engel. Wer von euch es nicht mitbekommen hat, also Justin Engel, hoffnungsvolles Tennistalent aus Deutschland, hat ja neulich sein erstes Match auf ATP-Ebene gewonnen. Wird jetzt also gehandelt als die nächste Hoffnung
The
im
next big
Deutschen.
thing,
Ja,
ja. Der arme
wirklich.
Junge, er tut
Ja,
mir ja
ja.
jetzt schon
Also das haben wir hier, haben
leid.
wir und der Rest der Tennisbubble im Internet draus gemacht, dass es ein ganz großes Ding ist. Also wir alle wissen spätestens seit den Tagen, sagen wir mal, von Rudi Mollecker, dass der Weg ein sehr, sehr langer sein kann nach oben und nicht unbedingt auch immer von Erfolg gekrönt ist. Aber der hat sich Philipp Kohlschreiber an seine Seite geholt. Du hast es so ein bisschen sarkastisch reingeworfen. Ich finde die Wahl gar nicht schlecht.
Oh, ich auch nicht, absolut nicht. Aber es kam halt, naja gut, jetzt muss man ja auch Philipp Kohlschreiber mal erlauben, seinen ersten Trainerjob anzutreten, so offiziell, und gucken, wie der so ist. Aber ich glaube, dass das eine kluge Wahl ist, sich da so einen Veteranen ranzuholen, der die Tour mit harter Arbeit bestritten hat.
Richtig.
Weil Philipp Kohlschreiber ist sicherlich keiner, dem das Tennis komplett zugefallen ist und der wirklich immer einer war, der sehr am Boden geblieben ist und sehr klar geguckt hat, alles rein zu investieren, um eben in dieser Tour auf seine Weise bestehen zu können und hat, glaube ich, das so ziemlich das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht.
Aber hallo, total und.
Und da muss man sagen, ist das, glaube ich, für Justin Engel eine kluge Entscheidung. Oder kann ich mir zumindest vorstellen. Ist natürlich auch immer eine Frage, wie passt man am Ende charakterlich zusammen. Aber es ist zumindest keine dumme Entscheidung, sich jemanden an die Seite zu holen, der eben diese Ochsentour kennt und dich da auch so ein bisschen durchlenken kann.
Also ich finde es eine sehr gute Wahl und Philipp Kohlschreiber ist nun wirklich. Also mir ging es so, dass in den späten Jahren seiner Karriere, finde ich, auch wirklich als Person nochmal gereift. Gut, das kann man sagen, ist ein natürlicher Prozess, aber ich habe insbesondere in den späten Jahren seiner Karriere dann auch die Interviews oder jetzt beispielsweise am Ende seiner Karriere, als er beschlossen hat aufzuhören, gab es mal ein längeres Stück. Ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast es war. Ich glaube, vielleicht war es sogar hier von hier Stich und Kühn, Mad Dog und Wingman, die ihn zu Gast hatten. Und wo ich sagen musste, das hat sich richtig gut angehört. Also dem habe ich auch gerne zugehört, weil er einen sehr, sehr ausbalancierten Blick auf das hat, was es braucht, um als Tennisprofi da erfolgreich zu sein. Insofern passt das ganz gut, finde ich.
Ja.
Weil
Und er ist ein
Kohl.
guter Kommentator auch. Also
Oh
da
ja,
merkst du,
stimmt.
er
Ja.
macht ja jetzt auch einiges
Ja.
bei Sky da so als, die machen ja oft so Kommentatorenteams quasi, ein Redner, ein Experte. Nicht, dass die Redner da nicht Fachwissen haben, aber jemanden quasi vom Fach. Und wenn man da Philipp Kohlschreiber zuhört, der hat schon ein extrem gutes Auge für die
Definitiv.
Dinge und kann die auch gut
Ja.
erklären. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er jemand ist, der die Themen auch gut vermitteln kann.
Ja, ich meine, der hat ja gerade in seiner Karriere dann eben auch, und jetzt sind wir wieder beim Thema Außenwirkung, so in der mittleren Phase auch nicht immer viele, sag ich mal, viele Stimmen auf seiner Seite und viele
Ja.
Sympathien auf seiner Seite gehabt. Er war übrigens auch einer, und da kriegen wir dann auch den Dreh jetzt zu Alexander Zverev hin, auch einer, der zwischendrin dann mal gesagt hat, auch nee, Davis Cup spiele ich nicht. Das hat ihm dann viele böse Stimmen hier eingebracht in Deutschland. Womit wir beim Thema sind, Alexander Zverev, können wir gleich würdigen, was er diese Woche in Paris spielt, aber es hängt so ein bisschen, also zumindest für mich als Fan, als Tennisfan, das eine mit dem anderen zusammen, spielt also jetzt groß in Paris auf, steht heute im Finale dort, kann also ein weiteres Tausender gewinnen. Spielt damit unterm Strich eine fantastische Saison, wird als Nummer 2 zu den ATP Finals anreisen und zieht danach den Stecker und spielt nicht Davis Cup Finale in Malaga, was stattfinden wird vom 18. bis 23. November. Wie findest du das?
Wie finde ich das? Also ich muss ehrlich sagen, so
Ist
traurig
egal.
es klingt, für mich ist Davis Cup und auch Billie Jean King Cup etwas, was irgendwie inzwischen ziemlich aus meinem Gedächtnis raus ist. Ich weiß, dass es da ist, aber so richtig darauf hinfiebern und sagen, das muss ich jetzt noch gucken oder so, fällt mir bei beiden schwer. Ist dieses Jahr natürlich mit dem Abschied von Nadal noch mal ein bisschen was anderes. Aber da ist der Grund halt Nadal und nicht Davis Cup. Ich kann Alexander Zverev einerseits verstehen, weil er mag das Format nicht. Er findet das blöde, so wie das jetzt gestaltet ist. Und dann finde ich es, und er hat sich auch sehr öffentlich sehr negativ dagegen geäußert. Und dann finde ich es irgendwie auch konsequent zu sagen, ich finde das scheiße, dann ziehe ich das durch und gehe auch nicht hin. Ne? Irgendwie aus seiner Sicht kann ich das total nachvollziehen, sich dann da auch so zu äußern. Aber andererseits denkst du dir auch wieder, naja, er sagt ja immer, es ist so toll für Deutschland anzutreten. Er hängt seine Goldmedaille, die er ja für sich, aber eben auch für Deutschland gewonnen hat, was er ja auch selber betont, sehr, sehr hoch. Und dann kann man sich natürlich fragen, sollte die Freude und der Wunsch, deine Nation zu vertreten, nicht irgendwie größer sein als deine Abneigung gegenüber dem Format? Ne? Das ist halt so eine Abwägungssache. Ne? Man kann natürlich auch sagen, na ja, dafür macht er halt Raum auch für andere frei. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der DTB nicht unglücklich gewesen wäre, wenn Zverev angetreten ist. Ich finde es schwierig zu entscheiden. Es ist wahrscheinlich letzten Endes eine Entscheidung, die man treffen muss. Und dann muss jeder dazu stehen, wie er oder sie möchte. Ich finde es im Universum von Alexander Zverev und so wie er sich geäußert hat, macht es Sinn und da ist es auch konsequent. Also das freut mich ja, weil es gibt ja auch gerne mal Spieler, die sich dann über die Belastung beschweren und dann von Exhibition zu Exhibition tingeln, was ich dann immer etwas fragwürdig finde. Insofern ist das für mich konsequent, aber man muss natürlich auch ganz klar sehen, ohne einen Zverev wird es für Deutschland deutlich schwieriger. Und ja, dann hat das immer so einen leicht blöden Nachgeschmack, das stimmt.
Du hast es wunderbar eingeordnet. Ich könnte mich jetzt wahnsinnig drüber echauffieren, wie blöd ich das finde. Aber deine Ausgewogenheit, glaube ich, gibt dem Ganzen ganz, ja, eine ganz, ganz gute Einordnung. Nichtsdestotrotz setze ich den halt drauf. Und was ich jetzt sozusagen aus der wirtschaftlichen Sicht wieder nicht ganz verstehe, ist dann eben doch, ja, die Ausrichtung. Du hast es angemerkt mit dem, ja, ich möchte so gern für Deutschland spielen und das ist das Größte und in Hamburg, da komme ich ja her und so. Das ist für mich immer so ein bisschen so eine Frage der Glaubwürdigkeit, ja. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagst du eine Frage der Konsequenz, ja, wie ziehe ich das jetzt durch? Und er hat ja auch gesundheitliche Probleme, dass es, wie du sagst, aus dem Universum 12 heraus konsequent im Sinne von Regeneration, aus dem Universum, ja, aber ich fühle doch hier und ich bin doch auch Team Deutschland, inklusive dessen, dass man ja nach der, sag ich mal, PR-technisch schwierigen Phase, die ja überwunden zu sein scheint, sage ich jetzt mal, man sich ja stärker, und wenn ich sage Mann, dann in erster Linie aus Sicht seines Bruders, der ihn ja managt, zusammen mit Sergej Bubka, sich stärker auf den deutschen Markt konzentrieren wollte. Und da, sage ich, ist das Thema Davis Cup in der breiten Öffentlichkeit durchaus noch präsent, ja, und wird wahrgenommen.
Was ist das?
Naja, wenn du...
Das ist gerade, ich meine, ich stimme dir zu, argumentativ, ne? Sollte es, wenn du für Deutschland zu spielen so hochhängst und das dem so viel Bedeutung gibst, sollte es egal sein. Und selbst wenn du irgendwie Timbuktu auf Platz 12 spielst, sollte es keine Konsequenz haben. Aber ich frage mich, ob Davis Cup halt als solches noch so glänzt, genug glänzt, um da das noch aufzuwiegen. Für uns wahrscheinlich schon oder für dich, weil wir auch noch so ein bisschen die Retro-Truppe sind, für die, glaube ich, dieses Turnier auch noch was anderes bedeutet, weil wir es eben auch noch anders erlebt haben. Aber ich frage mich, ob jetzt so jemand, der sehr jung ist und Tennisfan und diese ganze Atmosphäre von so einem Davis Cup gar nicht so richtig erleben durfte, ob da die Verbindung noch so da ist. Weil ich bin mir zum Beispiel auch sicher, würde die Davis Cup Finals, wären die nicht in Malaga, hätte Rafael Nadal, würde der da nicht hinhoppeln. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das stimmt, aber wäre und hätte, aber es ist halt nun mal so. Und
ja, das stimmt. Ich sag nur, ne, es ist die Frage, ob sie dann die Rechnung sagen, naja, bringt mir das für den deutschen Markt noch so viel, das zu spielen?
Es ist ja, wenn du sagst, für den deutschen Markt ist ja, unter dem Aspekt ist, steht ja immer die Frage, was kommt am Ende an Kohle bei raus, ja? Also, wenn ich das und das mache und dort erfolgreich bin, dann kann ich mich in Deutschland besser vermarkten. Und vermarkten und damit am Ende Kohle rausziehen, findet ja dann statt, wenn es ein größeres Publikum trifft, als nur die es eh schon schauen und ihre Kauf- und Konsumentscheidungen danach ausrichten. Sprich, wir beide haben den Davis Cup auf dem Schirm. Du sagst gerade, für mich spielt er nicht mehr ganz so eine Rolle, aber wir haben ihn auf dem Schirm. Aber deswegen verdient aus irgendeinem Sponsorendeal am Ende Zverev keinen Euro mehr oder weniger, weil wir gucken es sowieso. Ne? Mhm. Aber wenn natürlich so ein Davis Cup erstmal gespielt wird und dann, sag ich mal, steht Deutschland doch plötzlich irgendwie im Finale am Sonntag, dann hast du schon normalerweise erstmal den großen Effekt, dass du plötzlich auf Social Media, wo auch immer im Netz, kommen erstmal die großen Fragen, wo wird das dann gezeigt? Also du hast dann schon eine größere Audience, die das sehen möchte. Und ich möchte nicht wissen, was in welchem Land auch immer passiert, wenn du diesen Davis Cup gewinnst. Also ja, da, obwohl der Luck irgendwie abgehämmert wurde die letzten Jahre von den Organisatoren und den Rechteinhabern, in dem Moment, wo du ihn gewinnst, ist es plötzlich der große heiße Scheiß, ja, und du wirst hochgejubelt. Also ich möchte nicht wissen, was passiert. Gut, dieses Jahr haben wir diesen Nadal-Schirm oben drüber, aber ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn die Spanier das Ding gewinnen. Wir haben es letztes Jahr gesehen, wie die Italiener sich gefreut haben, ja, was in Kanada los war, wenn die den Davis Cup gewonnen haben. Also es hat nach wie vor eine Bedeutung. Aber vielleicht, um zu Zverev zurückzukommen, vielleicht hat er sich das ganze Ding auch angeguckt und hat gesagt, wie groß ist denn die Chance, dass wir das dieses Jahr gewinnen. Ja, wir kommen in unserem Viertelfinale gegen Kanada. Ja gut, Australien sieben so häufig schon lange, aber ist nun alles andere als einfach, ja. Schapowalow, ja, oh mein Gott, der könnte auch schon tausendmal besprochen. Und dann Schapowalow, Australien sieben, Weltklasse Doppel. Wir haben auf der anderen Seite bei den Deutschen auch ein Weltklasse Doppel mit Gravitz-Pütz, überhaupt keine Frage.
Wobei
Aber
Pütz
gut.
ja etwas gehandicapt ist zurzeit.
Was ist mir da durchgerutscht?
Ja, die sind ja nicht angetreten, haben sich qualifiziert für die ATP Finals, möchte
Oh,
ich jetzt hier
ja.
nochmal lobend erwähnen. Ja, die haben eine Weile nicht gespielt. Der hatte, was war es, an der Wade, am Arm, keine
Ah,
Ahnung.
okay,
Auf
oh,
jeden Fall
das.
sind es ein paar Turniere nicht. Und Gravitz hat mal kurz, glaube ich, in Wien mit wem anders gespielt, einfach mal kurz noch ein Match
Okay.
eingeworfen. Ja, aber das sollte bis dahin dann hoffentlich wieder gut sein.
Naja. Gut, deswegen, dann kommst du im Halbfinale wahrscheinlich gegen Spanien, wenn die gegen Holland gewinnen, um dann im Finale gegen Italien oder wie auch immer zu spielen. Also das kann natürlich auch sein, dass er gesagt hat, naja, die Chance, das Ding zu gewinnen, ist relativ jetzt nicht so groß, ne, aktuell. Und deswegen ziehe ich da den Stecker. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Davis Cup braucht eine Reform, haben wir schon gesagt. Und Alexander Zverev spielt dann zukünftig vielleicht auch wieder mit. Und vielleicht hat dann Deutschland auch mal die Möglichkeit, das Ding zu gewinnen.
Es wäre schön.
Ja, vorher gewinnt er jetzt also Paris, vielleicht, Fragezeichen. Wenn ihr den Podcast hört, wird die Frage schon beantwortet sein. Und trifft dort auf Hugo Humbert, der in seinem ersten Tausender-Finale steht. Hat eine Mega-Woche gespielt, hat Alcaraz besiegt, hat den ja, Hexenkessel dort fast zum Überkochen gebracht. Gut, so sind sie halt, die Franzosen, sowohl das Publikum als auch ihre Spieler.
Ja.
Dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Also es gab mächtig Kritik gestern noch, nachdem er gegen Khachanov gewonnen hat. Kharen Khachanov, der gerne in Paris-Bercy immer noch mal auftrumpft und der sich dann aber im Match leider verletzt hat und es dann eben im dritten Satz dann auch sichtlich nicht mehr in der Lage war, das Ding zu gewinnen. Und daher kam dann auch so ein bisschen der Beef, weil Humbert eben sein Ding durchgezogen hat, im Sinne von sich und das Publikum weiter zu pushen. Das hat ihm Karin sehr übel genommen, hat er ihm am Netz dann auch reingedrückt. Dass er das aus seiner Sicht ziemlich respektlos fand, einem verletzten Spieler gegenüber. Da kann man jetzt so und so zu stehen. Aber die Franzosen sind ja bekannt dafür, dass sie gern diese Emotionen ja, bis in die Umkleidekabine mit hineintragen und schüren. Arthur Fils hat sich diese Woche auch wieder angelegt mit dem Schiri, richtig?
Ja, beim Match gegen Zverev. Ich meine, beim Match gegen Zverev, da hat er im zweiten, da muss ich auch sagen, da war ich an einer Stelle auch so ein bisschen, fand ich es auch ein bisschen stillos. Da hat er im zweiten Satz, also den ersten Satz hatte Zverev gewonnen und im zweiten Satz hat Zverev dann ein Spiel, eins seiner Aufschlagspiele im Prinzip komplett verpennt. Ein Doppelfehler, zwei Vorhände ins Netz, total unnötig und dann einen Punkt, glaube ich, hat dann, ja, man verliert auch mal einen Punkt so. Und da hat sich Fies für dieses Break, was er dann quote-unquote gewonnen hatte, was ihm, man muss es wirklich mal sagen, Zverev so auf dem Silbertablett serviert hat, hat er sich dann so abgefeiert, als hätte er da irgendwie jetzt aus dem Lauf noch den Punkt gemacht, wo ich auch da saß und dachte, okay, ne, mach, was du machen möchtest. Das muss jeder für sich entscheiden. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu nach außen gerichtet, aber ich fand es schon ein bisschen merkwürdig, sich im Prinzip dafür abzufeiern, dass man hier was geschenkt bekommen hat. Ne, wirklich. Und man muss es in dem Falle sagen, geschenkt bekommen hat. Dass er sich danach für das Spiel, da sein eigenes Aufschlagspiel, wo er dann wirklich dem Druck von Zverev standgehalten hat und sich dann über Vorteil und alles da behaupten konnte, dass er sich dafür abfeiert, das habe ich verstanden. Weil da hat er wirklich Zähne gezeigt und gesagt, hier, ich will dieses Break bestätigen. Das konnte ich verstehen, aber das Break nicht. Egal, ich schweife ab. Ja, im dritten Satz hat sich der, also in Paris wird noch mit Linienrichtern gespielt. Die sind zwar ein Masters, aber da gibt es kein Electronic Line Calling. Das wird schön noch per Hand gemacht sozusagen. Und da hatte im dritten Satz Arthur Fies hatte Aufschlag und hat einen Aufschlag ziemlich deutlich in die Box gespielt. Aber sowohl der Stuhlschiedsrichter hat es ausgegeben und der Linienrichter hat es ausgegeben und der Stuhlschiedsrichter hat nicht overruled. Und dann hat Fies natürlich seine Anspruchmöglichkeit, die Challenge gezogen und dann sah man, dass der Ball sehr, sehr deutlich drin war. Und das ist einfach ein klassischer Klops. Es passiert. Es ist scheiße, dass das passiert, weil das muss man eigentlich sehen, aber es passiert. Und dann hat sich Arthur Fies ziemlich aufgeregt und halt hat dann auch, ja, ich sag mal, dem Schiedsrichter relativ deutlich gesagt, was er von der Situation hält. Und der Schiedsrichter hat sich auch entschuldigt und hat gesagt, es tut mir leid, ich hab es nicht gesehen. Und ich meine, in dem Moment kann er nicht mehr tun. Das gibt zwei neue, weil Zverev war am Aufschlag noch dran. Das heißt, es gab zwei neue. Und Fies hat dann tatsächlich einen Ass geschlagen, dann aber sein Aufschlagspiel trotzdem noch verloren. Und als das dann passiert war, das war quasi die Vorentscheidung im dritten Satz, weil Zverev danach einfach ausserviert hat, hat er sich dann halt so aufgeregt und den Stuhlschiedsrichter noch beschimpft, dass er irgendwie aufwachen soll und blind und dann bei anderen Sachen halt noch so komische Handzeichen gemacht und dann noch quasi mal so provokativ bei bestimmten Sachen dreimal nachgefragt hat, ob das jetzt stimmt. Ja, ich meine, ich kann den Ärger verstehen, es war ein ziemlicher Klops. Aber er hat sich im Prinzip dadurch, dass er sich darüber länger aufgeregt hat, als es notwendig gewesen wäre, eigentlich selber aus dem Match gekegelt, meiner Meinung nach.
Ja, das kann gut sein. Das ist ja nicht untypisch für Tennis, dass man gucken muss, dass man die Emotionen so drosselt und so im Griff hat, dass sie eben sich dann nicht negativ auf dein Spiel und auf den nächsten Punkt übertragen. Insgesamt sind die Jungs alle mehr oder weniger jetzt reif für eine Pause. Deswegen
Ja.
hat Zverev beispielsweise Thema Davis Cup für sich entschieden. Auf der anderen Seite stehen ja die ATP Finals, also der große Höhepunkt, noch an. Und deswegen vielleicht meine Frage jetzt noch abschließend zu den Männern. Es ist noch nicht ganz klar, wer jetzt bei den ATP Finals dabei ist, denn die Punktesituation ist so, dass im Grunde genommen vier Spieler für noch drei offene Plätze zur Verfügung stehen. Das sind Casper Ruud, Andrei Rublev, Alex de Minaur und Novak Djokovic. Novak Djokovic kann keine Punkte mehr holen, denn er hat weder für Metz noch für Belgrad gemeldet. Und je nach Konstellation, wer jetzt bei welchem dieser Turniere wie weit kommt, ist es am Ende eben so, dass einer rausplumpst aus dem Tableau. Das Ganze könnte man einfacher haben, wenn Novak Djokovic jetzt einfach sagen würde, ich trete gar nicht an. Was ja viele schreiben, meinen, manche gehört haben zu meinen, aber ein Statement bisher fehlt. Das Einzige, was man von ihm in den letzten Tagen gesehen hat, waren irgendwelche Urlaubsfotos von den Malediven. Ich persönlich finde das ziemlich irgendwie unglücklich. Also es gibt keine Verpflichtung, irgendwie vorher rauszuziehen oder zu sagen, ich spiele nicht, sondern er kann sich das offen halten, natürlich, klar. Aber wenn er jetzt wirklich nicht spielen sollte, so, du hast es mir vorhin gesagt, angeblich wurde das bei Sky kolportiert. Ich meine, dann könnte man den dreien das doch jetzt auch irgendwie ein bisschen, obwohl vielleicht ist es naiv zu sagen, wenn nicht, man könnte es denen einfacher gestalten, aber ich finde es irgendwie nicht gut. Also, wenn er für sich bereits entschieden hat, dass er nicht spielt, ich finde, dann kann man das auch einmal offiziell verlautbaren. Anstatt da jetzt sowas aufzuführen. Ich bin da irgendwie
Ja.
bisschen lost gerade.
Ja, stimme ich dir zu. Also es steht ihm absolut frei, sich dafür oder dagegen zu entscheiden, die ATP Finals zu spielen. Er hat das Ding jetzt oft genug gewonnen, muss niemandem mehr was beweisen und hatte auch für seine Verhältnisse keine gute Saison, dass ich absolut verstehen kann, dass man vielleicht auch mal früher den Stecker zieht und sagt, okay, mache ich jetzt mal einen Deckel drauf und konzentriere mich auf die nächste Saison. Aber dann sag es auch, dann zieh halt auch raus und mach das so, weil die Bilder von den Malediven kursierten ja auch im Internet und es fällt mir schwer zu glauben, dass wenn man sich wirklich so in den Urlaub bewegt hat und wirklich einmal so runtergekommen ist, dass man dann noch für ein paar für die ATP Finals dann nochmal antritt. Klar, Novak Djokovic ist durchaus dafür bekannt, dass er auch ohne Vorbereitung in Turniere reingeht und trotzdem sehr, sehr gut ist. Aber es fällt mir irgendwie schwer, das zu glauben. Und dann sag es doch einfach, dass du das nicht machst und gut ist. Ja, aber ich glaube, das ist schon immer Novak Djokovic gewesen, dass er halt die Dinge so macht, wie er das möchte und ja, sich da auf sich fokussiert und das kann einem gefallen oder nicht. Aber ich würde auch sagen, mein Gott, mach es doch. Und ja, Sky hat das halt so gesagt, dass laut eines Journalisten, ich glaube, ein serbischer Journalist, der ganz gut verdrahtet ist, da laut dessen Aussage, dass die Saison gewesen ist für Djokovic. Und
Ja.
daher, also sie behaupten jetzt nicht, dass es so ist, sondern sie sagen, das sind die Gerüchte, die hin und her gehen.
Ja, denn wenn er das klar so deklarieren würde, dann hätte das zur Konsequenz, dass eben Ruth, de Minaur und Rublev fest damit rechnen könnten, beziehungsweise dann qualifiziert werden. Und nur um dem, was mir so ein bisschen eben übel aufstößt, ist in dieser Konstellation, wie es jetzt ist, muss Rublev in Metz gewinnen. Also er muss das Turnier gewinnen, um dabei zu sein. De Minaur muss in Belgrad gewinnen, um safe dabei zu sein. Und Ruth muss in Metz ins Halbfinale kommen, um safe dabei zu sein. Also das ist nicht mal eben so, ich fahre jetzt nach Metz und hole mir noch meine, keine Ahnung, 40 Punkte aus der ersten Runde und dann bin ich dabei, sondern die müssen noch mal Vollgas geben. Jetzt kann man sagen, ey, Tobi, wenn jemand bei den ATP Finals dabei sein will, muss er sich halt verdienen, deswegen müssen sie Vollgas geben, Haken hinter. Auf der anderen Seite macht es aber halt auch einen Unterschied, ob ich einigermaßen ausgeruht dann zu den ATP Finals komme oder ob ich eben in Metz noch Vollgas bis nächsten Sonntag geben muss. Ja, und das ist, finde ich, ne, da könnte man es den dreien einfacher machen. Aber gut, es geht um Millionen, wieso soll man es ihnen einfacher machen?
Naja, gut. Und ich sag mal so, das System ist ja, wie es ist. Wir wissen ja, dass es davon abhängt, wie du über die Saison gespielt hast. Und wenn vor dir halt jemand rauszieht, du dann eben nachrückst. Das ist ja bei Grand Slams genauso. Und bei Grand Slams finden wir es ja genauso doof, wenn wir sagen, wenn jemand weiß, dass er nicht antreten kann oder sie. Dann sag es doch, dann zieh raus und lass diesen Platz für jemanden anderes frei. Ich meine, bei den ATP Finals ist es nicht ganz so dramatisch, weil für die Leute, die da spielen, jetzt nicht so viel da dran hängt. Ich meine, klar, die nehmen gerne das Geld und die Punkte noch mit, aber sie sind davon jetzt nicht so abhängig, wie zum Beispiel für jemand, der weiter hinten steht und bei einem Grand Slam noch reinrutscht. Das ist ja eine andere
Definitiv.
Geschichte.
Ja.
Aber trotzdem könnte man es irgendwie als generelle Höflichkeit definieren, zu sagen, weißt du was, wenn du für dich das entschieden hast und du das auch weißt, dann sag es doch. Dann da sag's doch einfach, nimmt dir doch auch niemand übel. Also zumindest sollte es ihm niemand übel nehmen. Und dann ist gut, Thema erledigt. Tschö mit Ö.
Ja. Um diese Woche wenigstens noch kurz über die Damen gesprochen zu haben. Eine, die gar nicht so sehr, also von der Qualifikation her selbstverständlich, aber gar nicht so sehr auf dem Plan stand, bei den WTA-Finals aufzuschlagen, die ist jetzt doch angetreten. Nach einer längeren Verletzungs-, Gesundheits- oder Nicht-Gesundheitspause ist Elena Rybakina wieder am Start. Hat ihr erstes Match dort gegen Paulini verloren, aber gut, okay, die hat da wirklich auch keine Matchpraxis, die gutste. Aber kommt mit neuem Coach an ihrer Seite. Goran Ivanisevic ist der neue Coach von Elena Rybakina. Ziemlich großer Move, oder?
Ja, Also ich meine, man muss einmal sagen, Elena Rybakina hat das Match 6-7, 4-6 verloren. Also die ist da jetzt auch nicht komplett baden
Ja,
gegangen.
so war
Also
es auch
so,
nicht gemeint,
nein,
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 ja.
aber man muss mal sagen, ne? Also sie war jetzt seit den US Open, also rund 2 Monate raus. Und dass man da noch ein bisschen eingerostet ist, ist klar. Aber dafür hat sie sich in ihrem ersten Match ganz gut geschlagen. Und finanziell kann ich es auch verstehen, dass man da anreist. Ja,
Natürlich. Vor
ich
allen
bin
Dingen, ich
mal.
glaube, sorry, wenn ich dich
Ja,
kurz
nö, alles gut.
frage, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber allein durch sozusagen die Antrittsprämie und so hat sie doch wahrscheinlich das sozusagen das Jahresgehalt für Goran Ivanisevic schon reingespielt.
Ja, was gibt's? 335.000
Ja,
US-Dollar,
siehst
glaube
du,
ich,
ich
nur
glaube,
fürs Antreten.
drunter macht es der Goran auch nicht im Jahr
Nur fürs
wahrscheinlich.
Antreten. Ja, also ich meine, man weiß ja nicht ganz genau, warum Rybakina sich da für 2 Monate rausgezogen hat. Sie hat am Ende nicht so richtig gut gespielt und es kamen dann Gerüchte durch, dass das auch an ihrem Trainer lag, von dem sie sich ja dann getrennt hat, weil der wohl auch dem Hörensagen nach emotional ein bisschen nicht so nett sein kann. Also da wohl auch sehr hart redet und auch sie niedergemacht hat und solche Dinge. Ob das stimmt oder nicht, ich kann es nicht sagen. Es sind nur Gerüchte, die umherkamen. Und dass sie dann im Prinzip mal so ein bisschen den Stecker gezogen hat und gesagt hat, so, ich brauche jetzt mal eher im Kopf eine Pause. Und ja, Goran Ivanisevic ist ein ganz erfahrener Spieler. Ich glaube, die passen auch vom Charakter durchaus gut zusammen. Die sind ja beide eher etwas ruhiger. Goran Ivanisevic hat natürlich noch so ein bisschen den Schalk im Nacken. Und ich sag mal, was die Möglichkeiten angeht, Rybakina ist ja jetzt auch nicht so ganz schlecht beim Aufschlag, verstehen die sich, glaube ich, auch ganz gut. Insofern muss man mal schauen, wie das jetzt wird. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das funktionieren kann. Er hat Erfahrung, ich kann mir die beiden vom Typ gut zusammen vorstellen und dann muss man jetzt mal in der neuen Saison schauen, was dabei rauskommt.
Also wenn sie denn jetzt gesund bleibt, oder andersrum, wenn sie denn jetzt wieder gesund ist und gesund bleibt, dann kann das natürlich, also dann finde ich jetzt die Kombination aus Trainerwechsel, neues Trainergespann, plus jetzt antreten bei den WTA-Finals, Kohle mitnehmen, klar. Aber im Grunde genommen, unterstelle ich mal, ist das jetzt schon der Anfang für sie? Die Vorbereitung auf die neue Saison. Denn wenn sie jetzt 2 Monate Zeit gehabt hat, hoffentlich zu kurieren, auszukurieren, und sich jetzt sauber auch gleich mit entsprechenden Matches in Saudi-Arabien vorbereiten kann, in Kombination mit ihrem Spiel und den Verhältnissen in Australien, bin ich gespannt, was für eine Rybakina wir in Melbourne sehen werden. Wenn das alles gut ausgeht und gut zusammenpasst, dann ist sie für mich dort eine der Top-Favoritinnen. Normalerweise.
Also ich glaube, eine emotional stabile Rybakina ist ein sehr unangenehmer Gegner.
Wird dann dort, jetzt greifen wir schon sehr weit voraus, in Melbourne im Finale auf Sabalenka treffen wahrscheinlich. Aber bis dahin, okay, zu gegebener Zeit. Ansonsten, die WTA-Finals ist jetzt gerade gestartet. Wie gesagt, das erste Match bei den Singles ist gerade mal gespielt. Kann man jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Werden wir sicherlich nächste Woche drauf gucken. Bemerkenswert fand ich aber das, oder finde ich, bin ja auch ganz gespannt, die im wahrsten Sinne des Wortes Doppelbelastung für Paolini, die ja sowohl im Einzel als auch im Doppel sich qualifiziert hat für die WTA-Finals. Schön, oder? Weiß gar nicht, gab es das schon mal?
Ja. Ich meine, Muguruza hat im Einzel und im Doppel schon gespielt
Ja.
mit Suarez Navarro, auf jeden Fall. Das hat es mal gegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob bei Ostapenko, die das nicht mal geschafft hat, im Einzel und im Doppel anzutreten.
Okay.
Barty, hatte das nicht Ash Barty auch mal? Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich meine. Ja,
mir kam jetzt der Gedanke nur erstmal so, das hätte man natürlich sauber vorbereiten müssen und.
Ja, das ist halt immer so, wenn einem Gespräch, in einem im Gespräch der Gedanke kommt, ne?
Ja, genau. Der kam mir jetzt halt nur so. Und im Moment hatte ich kurz gezuckt und habe gesagt, oh Gott, hoffentlich erzählst du jetzt nicht einen Riesenscheiß. Und Jessica Pegula, die ja auch eine Top-Doppelspielerin ist, ist auch mit dabei. Aber nein, dem ist nicht so. Genau, Paulini ist also die einzige zusammen mit Sarah.
Das wäre ja noch interessant gewesen. Doppelbelastung. Ja. Stell dir mal vor, Goff und Pegula hätten,
richtig, ja,
hätten als Doppel es auch echt geschafft. Dann stell dir mal vor, wir hätten Paulini, Goff und Pegula gehabt, die sowohl im Einzel als auch im Doppel antreten. Eine Krejcikova hätte es ja durchaus auch noch sein können.
Ja, das wäre mal wirklich, wirklich ein Dings gewesen.
Ja.
Aber
hätte Fahrrad
ja, ne? Eben. Und wenn ich hier so durch die Doppel-Weltrangliste gehe, dann muss man das natürlich, oh, da habe ich jetzt länger Zeit nicht mehr reingeguckt, da muss man das auch ein bisschen relativieren, denn da ist in Anführungsstrichen Coco Gauff nur noch Nummer 25, also die ist gar nicht so toll.
Ja.
Und ist natürlich fantastische Doppelspielerin und Jessica Pegula im Moment nur noch die Nummer 47 in der Welt. War auch schon mal besser.
Ja gut, aber das ist ja oft so dieses Problem, was sie dann haben, wenn du in deiner Einzelkarriere bestimmte Leistungen abrufst, dann muss halt was anderes dafür
klar, das hinten runterfallen. War auch mehr so ein Spaß. Pegula war mal die Nummer 1, ja. Genauso wie übrigens Coco Gauff war auch schon mal die Nummer 1 der Doppelweltrangliste.
Stimmt, ja.
Egal, also großes Tennis zu sehen, soweit ich weiß, auf Sky, die WTA-Finals diese Woche.
Ja.
Und habe ich entdeckt, wenn man nicht ganz so viel Zeit hat, dann muss ich, auch wenn die WTA-Seite sonst echt ziemlicher Schrott ist, muss ich mal loben. Die haben da so von TikTok, kann man sich direkt auf der WTA-Seite angucken. Also man muss gar nicht über TikTok gehen, sondern ganz normal im Internet auf die WTA-Seite. Und da machen sie eigentlich ganz schön, kann man sich so da die Highlights angucken in vernünftiger Länge. Also beispielsweise vom Match Rybakina gegen Paulini. Sind halt so die Hotshots aneinander geschnitten, aber das hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Gerade wenn man, wie gesagt, wenn man etwas limitiert ist, nicht zeitlich limitiert ist, sorry. Wenn man natürlich so limitiert ist.
Meinst du geistig?
Ja, wenn man so limitiert ist wie ich, dann sollte man sowieso nur auf die WTA-Seite gehen. Nein, also hier kleiner Medientipp, das finde ich, lösen sie ganz ordentlich, um so ein bisschen an den Finals dran zu sein, wenn man nicht die ganze Zeit hat, auf Sky zu gucken und oder vielleicht gar kein Sky-Abo hat. Soll es ja auch geben.
Soll es geben, ja.
Ja. Sind wir durch? Haben wir ganz schön viel reingepackt. Mensch, sogar
ja,
Philipp
Kohlschreiber. Ja gut, wir hatten ja eine Pause drin. Mhm. Also teilt euch das in 2,5 Stunden auf, dann seid ihr wieder beim Durchschnitt.
Ja. Ja.
Und außerdem, wir sind ja auch 2 Labertaschen so ein bisschen. Ne?
Genau, und jetzt sind wir wieder ajour, ihr hoffentlich auch. Wenn es euch gefällt, ihr kennt das schon. Kontakt@tennisproleten, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt. kontakt@tennisproleten.de, also wenn schon, dann richtig. Ansonsten auf den sozialen Medien, auch unter Tennisproleten, gerne euer Feedback, eure Meinung. Nehmen wir immer gerne auf, zitieren die dann auch mal hier. Und ansonsten, Henrike, würde ich sagen, einen sonnigen Sonntag und wir sprechen uns nächste Woche wieder, oder?
Würde ich sagen. Dir auch, euch auch. Gute Woche. Jo. Bis denn.
Bis denn. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.